Rauschangriff
und Pflasterfahndung.
Das Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop.
Hallo und guten Abend bei einer weiteren Ausgabe von Rauschangriff und Pflasterfahndung, dem Radiomagazin der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop in Dornbirn. Zu hören auf Proton, das freie Radio, jeden Montag von 20 bis 21 Uhr und auf Freirad Innsbruck jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr auf der Frequenz 105,9 MHz. In der heutigen Sendung wiederholen wir einen Vortrag von Diplom-Ingenieur Peter Rausch zum Thema THC. Dieser Vortrag wurde im Jahre 2008 im März anlässlich der Encode Drogenfriedenskonferenz in Wien gehalten und kann nicht oft genug gehört werden. Die zahlreichen Mitschnitte, die wir in letzter Zeit gemacht haben und euch in Zukunft zu Ohren bringen werden, konnten wir leider aufgrund von Zeitmangel noch nicht zu sinnigen Sendungen zusammenfassen. Dies werden wir aber in Bälde nachholen. Viel Vergnügen und viel Hirnschmalz wünschen euch also für die heutige Rauschangriff- und Pflasterfahndungssendung Rainer und
Christian.
Ui Benji, du gehörst also auch zu diesem kriminellen Pack.
Ey, hör mal zu.
Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. No, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt. Wie viele Leute rauchen, was glaubst du? Sag nicht nur ein paar, denn du zählst selbst schon dazu. Plus mir und Karl Moik macht das schon ein Trio. Die Menschen rauchen schon seit lange vor König Salomo. Egal ob jugendlicher Skater oder S-Klasse Cruiser. Ob Pokalgewinner oder hoffnungsloser Loser. Die Menschheit raucht Gras quer durch die Bank. Wir sind nicht alle kriminell und schon gar nicht alle krank. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt.
Gib mal Tabak und nochmal ein Blättchen. Ja, genau an diesem lauschigen Plätzchen. Ja, da rauchen wir jetzt erstmal ein Tütchen. Ich hab auch noch ein paar gute Blütchen. Wieso lässt man uns nicht einfach in Ruhe? Mit Rauchern hat man doch nie Ärger. Wir chillen und trippen nie auf Pillen. No, no, sind Denker und keine Berserker. Wieso gibt's Alkohol im Supermarkt und Ganja nur illegal beim Dealer? So passiert, so definiert, boy, ist doch Quark. Gib mir das Weed und behalt dein Tequila.
Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt.
Ein kurzer, verachtender, verständnisloser Blick. Du denkst, ich bin ein Junkie und ich geb mir grad nen Kick. Doch wenn ich mein ins Spliff zieh, bin ich und bleib fit. Komm, wir tanzen um die Wette und wenn du kannst, kommst du mit. Deutsche Bauern rauchen schon vor hunderten von Jahren Pflanzen in Knaster, hätterweise auf ihrer Farm. Und heute schlägt man mir wegen einem Tütchen Alarm. Mann, ich bin nicht kriminell, schlage keinen, bin zahm. Ich hab schon Leute rauchen sehen, wo ich selbst kaum glauben konnte. Staatsanwälte, Polizisten, Sportler und Doktor. Man kann durch alle Altersklassen gehen und durch alle Orte in die City oder Uni oder die Heime von Senioren. Ganja ist nicht gefährlich und tut niemandem weh. Es macht dich auch nicht ehrlich wie des Teufels weißer Schnee. Schade keiner Seele und der Bett schon gar nicht okay. Mit Ganja wird man höchstens ehrlich und so ruhig wie die See. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt. Oh, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Rauche so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Ganja muss legal sein, wenn man mich fragt.
Ich möchte alle recht herzlich begrüßen, die sich für Cannabis und noch mehr in dieser Richtung interessieren. Und möchte Ihnen ein bisschen was darbringen über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet von Cannabis. Die Droge wird ja schon seit tausenden Jahren als Medizin und auch für berauschende Zwecke verwendet. Und erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ist die Struktur der Hauptwirkstoffe THC und Cannabinol und so weiter aufgeklärt worden. Aufgrund dieser Entwicklungen wurden dann auch einige synthetische Derivate gemacht, die nicht so vielversprechend waren, wie man es vielleicht erhofft hat. Das natürliche THC war eigentlich für die medizinische Anwendung immer noch das Beste und auch Billigste. Dann ist die ganze Sache ein bisschen stagniert. Es sind die diversen Drogengesetze gekommen, die das sehr stark eingeschränkt haben. Und dann ist der nächste Boom gekommen, erst in den frühen 90er Jahren. Cannabis als Lieferant für diverse Rohstoffe, also nicht nur cannabinoide Rohstoffe, sondern Rohstoffe für die Industrie und für alle möglichen Zweige. Vor allem die Fasern, das Öl und so weiter sind dann verwendet worden. Gleichzeitig relativ unbemerkt in den frühen 90er Jahren sind die sogenannten Cannabis-Rezeptoren entdeckt worden. Und zwar, man hat eine Substanz gehabt, die eine bestimmte Wirkung erzeugt, das THC. Und man wollte natürlich jetzt wissen, wo wirkt diese Substanz, wo sind die Angriffspunkte, wo koppelt dieses Molekül an und löst seine Wirkung aus. Und zu diesem Zweck geht man normalerweise so vor, dass man das Molekül synthetisiert mit einem radioaktiven Atom, sodass die Verbindung strahlt sozusagen, und dann ermittelt man im Tierversuch, wo sammelt sich die Substanz, wo löst sie ihre Wirkung aus. Das hat man ebenfalls mit THC gemacht und man hat bei dieser Gelegenheit zwei Rezeptoren gefunden, und zwar waren das die Cannabis-Rezeptoren. Vielleicht darüber. Und die waren dann Ausgangspunkt eigentlich für weitere ganz wichtige Entdeckungen, nämlich die sogenannten Endocannabinoide, die körpereigenen Cannabinoide. Dann synthetische Cannabinoide wurden auf dieser Basis dann entdeckt und auch die diversen medizinischen Wirkungen. Bei den Cannabis-Rezeptoren hat man zwei Rezeptorentypen gefunden, nämlich den CB1-Rezeptor und den CB2-Rezeptor. Die haben unterschiedliche Wirkungen. Der CB1-Rezeptor ist mehr für die psychischen Wirkungen, also auch für die bekannten Drogenwirkungen verantwortlich. Der CB2-Rezeptor für andere Wirkungen von Cannabis, für die Cannabis schon lange eingesetzt wurde, die man sich aber nicht erklären hat können. Und diese Cannabinoid-Rezeptoren steuern in Zusammenarbeit mit den Endocannabinoiden sehr wichtige Lebensfunktionen, ohne die wir eigentlich nicht existieren könnten. Nachdem man die Rezeptoren gefunden hat und diese Eiweiße dann auch isolieren konnte und vervielfältigen konnte, hat man Material in den Händen gehabt, um diverse Substanzen auf Cannabinoid-Wirkung zu testen. Das war bis jetzt nicht möglich, man musste diese Substanzen eben direkt am Tier testen und so weiter, also das ist sehr umständlich gewesen. Und bei diesen Rezeptoren gibt es dann wieder eigene Wirkungen, die die Vielfalt der Cannabiswirkung dann überhaupt ergeben. Es gibt sogenannte Agonisten und sogenannte Antagonisten. Der Agonist ist derjenige, der den Rezeptor erregt und eine Wirkung auslöst. Der Antagonist wieder löst keine Wirkung aus, sondern der blockiert den Rezeptor, sodass die körpereigenen Cannabinoide nicht zur Wirkung kommen, inklusive eventuell inhalierten THC. Das heißt, er blockiert. Von diesen Agonisten und Antagonisten gibt es dann noch weitere Abstufungen, nämlich partielle, neutrale und inverse Agonisten und Antagonisten. Das heißt, wir haben eine sehr große Wirkungsvielfalt, ein großes Wirkungsspektrum jeder einzelnen cannabinoiden Substanz. Dazu kommen noch chemisch-physikalische Eigenschaften, das heißt, wenn die Substanz lipophiler ist oder weniger lipophil, das heißt wasserlöslich oder nicht wasserlöslich, fettlöslich oder nicht fettlöslich, hat es wieder eigene Wirkungen, wird es vom Körper wieder eigens aufgenommen. Das heißt, sehr großes Wirkungsspektrum eigentlich möglich. Und das sieht man auch bei den Wirkungen der natürlichen Cannabinoide. Das THC zum Beispiel ist ein partieller Agonist am CB1-Rezeptor. Das heißt, es hat am CB1-Rezeptor eine nicht volle, aber teilweise Wirkung. CB2-Rezeptor ist es ein neutraler Antagonist. Cannabinol, sehr schwaches Cannabinoid, neutraler Antagonist, inverser Agonist. Das heißt, es wirkt gegenteilig zum Agonisten, heißt aber nicht, dass es rein antagonistisch wirkt, dass er den Rezeptor blockiert. Und dann haben wir das Anandamid, das ist ein reiner Agonist am CB1-Rezeptor. Nachdem man jetzt die Rezeptoren entdeckt hat, war natürlich die nächste Stufe, wozu hat der Körper diese Rezeptoren? Er hat ja nicht diese Rezeptoren, damit die Leute Cannabis rauchen und dadurch eine Wirkung verspüren, sondern im Körper hat das eine praktische Wirkung. Und diese sogenannten körpereigenen Endocannabinoide hat man jetzt gesucht und hat man dann in 1992 das Anandamid entdeckt von Devan und Hanusch. Die haben das entdeckt als erstes körpereigenes Cannabinoid. Das schaut so aus jetzt chemisch, dass es eigentlich nichts anderes ist als wie ein Fettsäureamid, also relativ einfach aufgebaute Substanz, wird im Körper selbst synthetisiert und ist auch vorhanden in der Natur, kommt zum Beispiel in ganz kleinen Mengen in der Schokolade, im Kakaopulver vor. Die Wirkung vom Anandamid ist relativ identisch mit dem THC, es ist ein CB1-Agonist, nur dass es sehr kurz wirkt. Also im Körper ist ja auch wichtig, dass die Wirkungen, die ausgelöst werden durch körpereigene Substanzen, nicht ewig wirken, sondern nur solange es für den Körper gut ist. Ein weiteres wichtiges Endocannabinoid ist das Palmethylethanolamin. Das ist eigentlich Palmitinsäureamid, das heißt Palmitinsäure in der Margarine vorhanden, in großen Mengen eigentlich in Pflanzenölen. Und das hat eine Schutzwirkung auf der Haut, also nicht CB1-Agonist, sondern eher CB2-Rezeptor und hat ganz wichtige Wirkungen zum UV-Schutz und so weiter. Es gibt dann noch weitere Endocannabinoide entdeckt, die im Zusammenspiel eben sehr viele unserer Körperfunktionen, sehr wichtigen Körperfunktionen steuern. Ich habe da einige angeführt von diesen wichtigen Funktionen der Endocannabinoide, ist zum Beispiel die Regulation und Modulation des Immunsystems, die Beeinflussung der Schmerzempfindung, Schlaf und wahrscheinlich Trauminduktion, also dass wir einschlafen können, Appetit- und Motilitätssteuerung, Steuerung der Körpertemperatur, Neuroprotektion, also Schutz der Nerven, dann der Lidschlussreflex wird auch erst ermöglicht durch die Endocannabinoide, dann das Löschen bestimmter negativer Erinnerungen, das ist ja sehr wichtig, psychisch natürlich auch, damit wir nicht in einen Dauerdepression nach einem Trauma verfallen, dann wichtige Rolle bei Lernprozessen und Bewegungsprozesse und Bewegungsregulationen. Also man sieht, wir könnten ohne die Wirkung der Endocannabinoide gar nicht existieren. Wir kommen jetzt zu den pflanzlichen Cannabinoiden. Das sind die Cannabinoide, die Ihnen wahrscheinlich am ehesten bekannt sind. Und zwar, das ist das erste, das Cannabidiol. Das ist die Vorstufe vom THC bei der Biogenese in der Pflanze. Es ist eigentlich schon das volle THC-Molekül, nur da ist der Ringschluss nicht vollzogen. Und der wird beim Reifeprozess, wenn die Pflanze reif wird, dann erst gemacht. Und kann aber auch künstlich nur durch Katalysatoren sehr einfach, also ohne weitere Chemikalienzugabe, vollzogen werden. Wir haben dann das Tetrahydrocannabinol, das ist der Hauptwirkstoff vom THC. Ähnlich wie das Delta 9, Delta 8 sind sie ähnlich. Es ist nur die Doppelbindung hier anders. Sie sind auch in der Stärke fast identisch. Delta 9 ist etwas stärker. Das sind sehr dickviskose Harze, die nicht wasserlöslich sind, sondern alkohol- und fettlöslich sind. und das sind die Hauptwirkstoffe der Hanfpflanze. Sie wirken spasmolytisch, also krampflösend, appetitanregend, psychisch euphorisch, halluzinogen und so weiter. Delta-8-DHC, wie gesagt, geringfügig schwächer als Delta-9-DHC. Wir haben dann das Cannabidiol, das ist die Endstufe der Cannabinoide, das ist praktisch ein Oxidationsprodukt von DHC und Delta-8-DHC. Bei der langen Lagerung von Cannabispräparaten entsteht, das ist nur sehr schwach psychoaktiv. Als letztes und eigentlich erstes nicht-Hanf-ursprüngliches Cannabinoid ist das Echinacea-Cannabinoid gefunden worden. Und damit hat sich auch die Wirkung von Echinacea, das schon sehr lange als Heilpflanze gerade bei Erkältungen und Infektionen verwendet wird, aufgelöst. Es wirkt immunstimulierend und ist ähnlich wie das Anandamid, ein Fettsäureamid. Relativ einfach aufgebaut. Nachdem man mit der Erforschung und Entdeckung der Cannabisrezeptoren diese Cannabisrezeptoreiweiße isoliert hat und damit ein Werkzeug in der Hand gehabt hat, um andere Substanzen auf Cannabiswirkung relativ einfach zu analysieren, hat es wie eine enorme Steigerung in der Entwicklung von Cannabinoiden gegeben. Ich habe hier nur einige wichtige Gruppen aufgeführt. Insgesamt sind in der Zwischenzeit weit über 1000 Substanzen gefunden worden, die Cannabiswirkung haben, zum Teil mit über 1000-facher Stärke von DHC. Wir haben die Resorzin-Derivate. Resorzin ist dieser Phenylring mit diesen zwei OH-Gruppen da dran, der auch das Grundgerüst vom Cannabidiol ist, also vom natürlichen Cannabinoid. Haben wir hier, das ist zum Beispiel 21 mal stärker wie DHC und das ist die stärkste Substanz, die man überhaupt gefunden hat bis jetzt. Das CB25 mit über 7800-facher Wirkung von DHC. Das heißt, wir kommen dann noch zurück auf die Dosis, also extrem stark. Und man sieht sehr viele unterschiedliche Strukturen. Wir haben hier die Benzpyran-Struktur vom DHC abgewandelt mit verschiedenen Resten hier dran. Dann haben wir Pyrol-Grundstruktur, wir haben Indol-Grundstrukturen hier und das sind alle Substanzen, die stärker sind wie DHC, 1,4 mal, 4,3 mal. Interessant ist diese Substanz, die ist nämlich, die bildet Salze und diese Salze sind dann wie bei anderen Salzen, Kokain oder sonstigen Alkaloiden, wasserlöslich, also das kann auch injiziert werden und so weiter, für Infusionen zum Beispiel. Dann haben wir hier ein Hybridmolekül, das ist aus Benzpyren hier und Indol, ebenfalls stärker wie DHC. Und dann völlig andere Strukturen, die eigentlich keine funktionelle Gruppe von den anderen haben, wie das Rimanoband, das als Medikament im Handel ist, da werden wir dann noch drauf zurückkommen. Hier habe ich angeführt eine Tabelle mit Wirkungen und Stärken zum Vergleich verschiedener neu synthetisierter Cannabinoide. Oben ist das DHC, das ist die Bindung am Rezeptor, je kleiner die Zahl, je stärker. Und hier CB1-Rezeptor, hier CB2-Rezeptor. Deswegen angeführt, weil man daraus sieht, dass einige Substanzen auch spezifisch auf den jeweiligen Rezeptor wirken. Zum Beispiel das JWH-015 ist beim CB1-Rezeptor relativ schwach, beim CB2-Rezeptor relativ stark wirksam. Das heißt, für spezielle medizinische Zwecke, wo man keine psychischen Nebenwirkungen haben will, scheint das jetzt geeignet. Ganz anders wieder das JWH-030, das ist relativ stark beim CB1-Rezeptor und ganz schwach beim CB2-Rezeptor, also genau umgekehrt. Und so verläuft auch das Screening in der Pharmaindustrie. Also man sucht rezeptorspezifische Cannabinoide, die dann entsprechend medizinisch eingesetzt werden können. Hier haben wir noch einmal das CB25, also das extrem starke mit über 7800-facher Stärke von DHC. Das heißt, eine wirksame Dosis würde 1,3 Mikrogramm benötigen. Das heißt, es ist mehr als 50 Mal stärker, also noch stärker wie LSD. Extrem. Ich habe hier noch angeführt, es gibt über die Wirkung am Menschen von all diesen Substanzen sehr wenig an Daten. Es wird kaum was publiziert in dieser Richtung. Ich habe hier als Beispiel angeführt die Wirkung vom JWH018. Wir haben das hier. Das ist 4,3 Mal stärker wie THC. Die Dosis ist ungefähr bei 2,3 Milligramm, bei THC ist es 10 Milligramm. Und bei 3 Milligramm oral wirkt das nach 45 Minuten in etwa. Die Wirkung insgesamt ist ganz ähnlich dem THC, also nur von Experten vielleicht zu unterscheiden. Es ist, macht etwas weniger, es drückt etwas weniger, etwas kürzer wie THC, aber auch klarer in der Wirkung, also weniger stoned, also kaum unterscheidbar. Hier haben wir eine Übersicht über die Verwendung von Cannabinoiden im Allgemeinen. Das ist nicht die vollständige Einsatz, das sind nicht die vollständigen Einsatzmöglichkeiten, die es gibt, sind nur die wichtigsten. Da wäre zu sagen, einmal gegen Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Abmagerung. Das ist jetzt eine Wirkung, die durch, die durch Hemmung des CB1-Rezeptors erreicht wird. Das heißt, diese appetitstimulierende Wirkung, die hat man, ist vom THC bekannt, wird ja auch deswegen in der AIDS- und Krebstherapie eingesetzt. Wenn man jetzt diesen Rezeptor hemmt, ja, dann hat man die gegenteilige Wirkung, nämlich man kann es auch zur Abmagerung verwenden. Also Adipositas, Fettleibigkeit, Hungerreduktion. Dann spastik, besonders bei Multipler Sklerose ist die entkrampfende Wirkung von Cannabinoiden ein sehr wichtiges Einsatzgebiet. Dann Bewegungsstörungen. Wir haben zuerst schon gehört, dass Cannabinoide die diversen Bewegungsfunktionen steuern. Dann Schmerzzustände. Hier sind allerdings nicht die akuten Schmerzzustände, für die Opiate und ähnliche Analgetika eingesetzt werden, sondern für Schmerzzustände, die chronisch sind. Da haben sich die Cannabinoide besser bewährt. Weiters bei Glaukom, also bei grünen Star, bis dato noch die wirksamsten Mittel gegen diese Augenkrankheit. Dann Epilepsie, Asthma, Abhängigkeitssymptome und bei psychiatrischen Symptomen. Dann Autoimmunerkrankungen, Entzündungen, speziell Rheuma und Multiple Sklerose. Also bei Multipler Sklerose nicht nur die spasmolytische Wirkung, sondern auch direkter Eingriff in den Entzündungsmechanismus des Organismus. Dann gibt es verschiedene gemischte Symptome, wo man es anwenden kann. Chronische Darmkrankheiten. Die CB2-Rezeptoren sind ja hauptsächlich auch im Darm angesiedelt. Magenbeschwerden, dadurch, dass die Motilität des Magens bei spastischen Magenbeschwerden wieder aufgehoben wird. Diabetes, AIDS- und Krebstherapie habe ich zuerst schon angeführt. Da macht man sich einerseits die appetitanregende Wirkung der Cannabinoide zunutze, andererseits wieder die anderen Wirkungen, nämlich auch die Immunwirkungen, also Stärkung des Immunsystems. Alzheimer, da sind jetzt mehrere Medikamente im Test gegen Alzheimer. Klingt vielleicht für den Laien jetzt ein bisschen als Gegenanzeige, aber es hat sich herausgestellt, dass Cannabinoide die Vermehrung von Hirnzellen steigern können in bestimmten Arealen, und das will man sich da zunutze machen. Tourette-Syndrom, auch ein also Gehirnproblem, Migräne ebenfalls. Dann die Neuroprotektion, also Schutz von Nerven und Neuroregeneration. Da ist ein Zusammenhang, eben Regeneration der Gehirnzellen wird in Zukunft ein wichtiges Einsatzgebiet der Cannabinoide sein. Und auch in der Dermatologie verschieden, zum Beispiel Kopfschuppenbildung, also sehr umfangreiches Gebiet. Hier habe ich einige konkrete Beispiele über klinische Einsatzgebiete von Cannabinoiden, beziehungsweise solche, die in klinischen Tests jetzt sind. Wir haben da ein Medikament, das Rimonabant. Das ist bereits seit einigen Jahren im Handel, von Sanofi Aventis. Es ist ein CB1-Rezeptor-Antagonist, das heißt, es hemmt diesen Rezeptor und hemmt dadurch auch das Appetitgefühl. Ursprünglich wurde es zur Raucherentwöhnung entwickelt. Man hat aber dann diese appetithemmende Wirkung erkannt und hat es als solches dann in den Handel gebracht. In dem Fall leider mit psychischen Nebenwirkungen, und zwar die Patienten haben dann Depressionen und teilweise Suizidgedanken gehabt. Es ist noch im Handel, aber es wird jetzt mit Vorsicht angewandt. Das JWH-133 ist ein selektiver CB2-Rezeptor-Agonist, der krampflösend wirkt und speziell bei Multipler Sklerose angewendet werden soll. Ein ganz interessantes Produkt, von dem man sich sehr viel erhofft, ist das KN-38-7271. Und zwar soll das eingesetzt werden als Neuroprotektor, nämlich zum Schutz der Nervenzellen. Es schützt geschädigte Hirnzellen vor der sogenannten Apoptose und Nekrose, also vor dem Zelltod. Dieses Medikament soll eingesetzt werden nach Schädel-Hirn-Traumen, das heißt nach Unfällen, speziell für Notärzte, weil es möglichst rasch nach der Beschädigung des Gehirns angewendet werden soll. Damit kann man natürlich die ganzen Folgewirkungen reduzieren und vielleicht sogar verhindern, nämlich Lähmungen und andere Defekte, die durch Gehirnverletzungen entstehen können. Das ist auch sehr interessant für die Sozialträger, weil ja die Nachbehandlung und dann die Betreuung der betroffenen Behinderten entsprechend finanzieller Aufwand ist, nicht nur finanzieller Aufwand ist. Also da ist man jetzt sehr dahinter, dass man da dieses Medikament forciert. Interessant ist auch, Cannabidiol und THC wurde jetzt, das sind die natürlichen Hanfcannabinoide, wie wir zuerst gehört haben, da hat man jetzt die antioxidative, neuroprotektive Wirkung nachgewiesen, und zwar vorerst in Tierversuchen. Und zwar, die schützen die Gehirnzellen speziell bei Alkoholschäden. Das heißt, Alkohol bei Alkoholikern, wo ja dann das Gehirn immer mehr leidet darunter, könnte man das vermeiden. Ich möchte jetzt einmal eine kurze Pause machen bezüglich der Übersetzung.
This is the talk by Peter Hartz, who has founded a company researching into hemp and particularly cosmetic products. It's well known that hemp has been used as a medicine for thousands of years, and in the recent decades, cannabis has become a supplier of all kinds of products that can be used in industry. The talk looked at cannabis receptors. How does cannabis attach itself in the brain, and how does it take its effect? And two main receptors have been found. These points are CB1 receptors. They appear in the nerve cells in the brain and peripheral nervous system, for instance, the intestines, and CB2 receptors through blocking of certain substances, and this has been proven in work on isolated and multiplied receptor proteins. Through various activities on CB1 and CB2 receptors, all kinds of cannabinoids take their effect. He mentioned THC, cannabinoid, and andamide. It's also well known that the body produces its own cannabinoids. And this was the next step for pharmaceutical companies to look at, was the production of new cannabinoids. As far as the body's own cannabinoids are concerned, there's AEA, which is also found in chocolate and cocoa, and PEA, which has its effects in the skin and has an antioxidant protective function against ultraviolet rays. Cannabis has many important, or these cannabinoids have many important functions for the body. A long list was given, just to name a few: regulation and modulation of the immune system, modulation of the way in which pain is experienced, controlling appetite and mobility, and steering of bodily temperatures. Looking at plant cannabinoids, CBD has a rather sedative and relaxing effect, whereas THC stimulates the appetite and also has a strong psychic function, which can range anywhere from euphoria all the way to psychotic states. The next topic looked at was cannabidinols, and then the only one of these which is not part of a hemp plant itself, Echinacea cannabinoids, which stimulates the immune system. So with the discovery of the cannabinoid receptors, also came the discovery of the receptor proteins and the discovery of endocannabinoids. And very rapidly, many new cannabinoids have been developed and have been made into various pharmaceutical products, which I'll mention in a minute. The effect of synthetic cannabinoids, it has a psychological effect. For instance, JWH-018, which is one of the isolated cannabinoids, if this is taken in 3 micrograms orally, after 45 minutes it takes its effect, and its quality is that it activates thought processes, improves creativity, and intensifies feelings. It lasts for about 4 hours, is shorter, that is somewhat shorter than the full THC effects, but people feel somewhat clearer, i.e. less stoned than with THC. So it's otherwise, in most respects, JWH-018 is almost the same as THC. We were offered a very long list of the medical use of cannabinoids as an example. Some examples: against nausea and vomiting, against loss of appetite, use against multiple sclerosis, use against glaucoma, epilepsy, asthma, and as well some psychological conditions such as Tourette's syndrome. And the last part of the talk so far was that he gave some examples of pharmaceutical products. For instance, Rimonabant, which is produced by Sanofi Aventis, which is a CB1 receptor antagonist. It is used against obesity, but it has a side effect of creating depressions and suicidal thoughts. The next substance, JWH-133, this is a selective CB2 receptor antagonist, and this is reduces cramps in multiple sclerosis. The third one, KN387271, this is a neuroprotector and protects damaged brain cells through blocking cell deaths. And this has been used very promisingly against skull and brain traumas and strokes.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen über die möglichen Auswirkungen dieser neuen Forschungen. Zuerst wird es eine erhebliche Anzahl an neuen Medikamenten in der nächsten Zeit geben. Es ist eine Menge an Medikamenten derzeit im klinischen Test diesbezüglich. Es gibt monatlich neue Patente von den diversen Pharmakonzernen bezüglich den Einsatz von Cannabinoiden in verschiedenen neuen medizinischen Gebieten. Das heißt, diese Medikamente werden einen wesentlichen Anteil am medizinischen Fortschritt auch in der Zukunft haben. Des Weiteren wird es wichtige Erkenntnisse über die körpereigenen Endocannabinoide, über das Endocannabinoid-System geben. Das heißt, wir werden auch in Zukunft mehr über unsere Körperfunktionen über die Cannabinoide erfahren. Natürlich wird es auch in der Pharmaforschung weitere Substanzen geben mit speziellen Wirkungen. Wie zuerst angeführt, man will rezeptorspezifische Substanzen finden, die nur diese oder jene Wirkungen erzeugen, das heißt ganz spezifisch eingesetzt werden könnten gegen bestimmte Krankheiten oder bestimmte Symptome. Dann die Verwendung von neu entwickelten Cannabinoiden im nichtmedizinischen Gebrauch kann auch möglich sein. Die Kontrolle und die Nachweismöglichkeiten sind dann schon schwierig, weil es verschiedenste chemische Strukturen gibt, die dann schon schwieriger erfassbar sind. Insgesamt ist zu erwarten, dass durch den Einsatz der neuen Cannabinoide im Bereich der Medizin das Vorurteil in gewisser Weise abgebaut wird. Also wenn man jetzt mit Ärzten spricht, ist das Verhältnis zu den Cannabinoiden noch irgendwie getrübt durch Vorurteile. Durch die neuen Medikamente wird sich das wahrscheinlich dann ändern. Und das wird auch Auswirkungen haben dann auf die weit anderen Bevölkerungsgruppen, nachdem die Ärzte ja Entscheidungsträger sind und Multiplikatoren sind, auch auf die Politiker womöglicherweise. Also insgesamt kann man sagen, dass die Cannabinoide im pharmakologischen, medizinischen Bereich in den letzten Jahren an Wichtigkeit zugenommen haben und das wahrscheinlich sich auch in den nächsten absehbaren Zeit so weiterentwickeln wird. Danke für die Aufmerksamkeit.
I'll just go through the last set of expectations for the future. Firstly, there'll be a significant number of new medicaments, new pharmaceutical products. Further important discoveries concerning the body's own cannabinoid systems, the discovery of further substances that affect cannabinoid receptors or that are cannabinoid receptors, the use of newly developed cannabinoids through in non-medical surroundings. Fifth, the control by the authorities of cannabis is likely to be reduced in future, given the importance of all these discoveries. And particularly, there should be a reduction of prejudice against cannabis, given its importance of cannabinoids for regulating the body's many systems within the body.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung.
Ich hätte eine Frage, und zwar, wie steht die WHO, also die sogenannte WHO von der UNO, die Weltgesundheitsorganisation, zu diesem ganzen Thema? Beschäftigen Sie die sich damit überhaupt, oder wie schaut das jetzt aus? Bitte um eine Antwort. Danke.
So the question is about whether the World Health Organization, the WHO, which is part of the United Nations, concerns itself with these topics.
Also ich denke, dass die WHO über diese Entwicklungen nicht so genau verfolgt. Das sind ja wissenschaftliche Entwicklungen, Patente, Publikationen und so weiter. Und ich denke nicht, dass die da jemanden haben, der das ständig verfolgt und schaut, was da sein wird, könnte oder sonst irgendwas. Die beschäftigen sich wahrscheinlich mit der Realität. Was wird als Medikament angemeldet, sofern ein Medikament angemeldet wird, beziehungsweise welche Drogen werden konsumiert, und darauf reagiert die WHO, aber nicht über Entwicklungen, die auf wissenschaftlicher Basis laufen.
So the WHO doesn't concern itself with scientific matters. They are much more concerned with diseases, what is actually happening, for instance, in the field of the registration of new drugs. and what is taking place in the field of illicit drug use.
Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass eigentlich ja die UNO an diesem ganzen Drogenkrieg in der Welt schuld ist und dadurch der daraus sich ergebenden politischen Verfolgungen und der daraus sich ergebenden paranoiden Syndrome der betreffenden Konsumenten. Weil nichts leichter als das und nichts gefährlicher als ein Psychiater, ein sogenannter in Österreich, Beispiel Dr. Gross, ein Massenmörder im Zweiten Weltkrieg am Spielgrund, hat über österreichische Delinquenten vor Gericht in seinen Gutachten feststellen dürfen, ob dieser Mann oder diese Person gefährlich ist oder nicht. Egal welcher Psychiater, es heißt dann immer, ja, das ist ja ein Drogenkonsument, der hat schon jahrzehntelang Cannabis konsumiert, ist ja natürlich auch ein Hanfterrorist, ne? Und dadurch hat er natürlich ein paranoides Syndrom mit psychotischen Schüben. Ne? Ist ja ganz logisch, aufgrund seines langjährigen Cannabiskonsums. In Wahrheit haben diese Personen natürlich ein paranoides Syndrom mit psychotischen Schüben, aber nicht aufgrund ihres langjährigen Cannabiskonsums, sondern vielmehr aufgrund der daraus sich ergebenden faschistoiden politischen Verfolgung. Worauf dann wieder die UNO schuld ist, beziehungsweise die Weltgesundheitsorganisation, wobei auch die österreichische Regierung seinerzeit ihren Sanctus dazu unterschrieben hat. Und dadurch wird das Cannabis, solange es die UNO gibt, in dieser Form nicht, leider Gottes, nicht legalisiert werden. Das ist was. Danke.
So. Yeah, the United Nations is responsible for all of the drug wars that we have. And I would like to take as an example of the negative effects of psychiatry, Dr. Gross in Austria, who was a Nazi war criminal and apparently was responsible for the deaths of thousands of people. And after the war, he was asked to give a psychiatric expert opinion as a psychiatrist on the mental health of drug users, mostly cannabis smokers. And in each case, he found them to be suffering from some kind of psychotic, paranoid state. And this paranoia, maybe they really had it, because not as a result of many years of cannabis smoke, but smoking, but as a result of the fascist activities of the repressive drug system, of which Austria, through its support of the United Nations, is a small part.
Ich möchte dazu antworten, jetzt aus Sicht dieser neuen Cannabis-Forschungen. Es ist sicher so, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass das normale, natürliche Cannabis, THC, die Wirkstoffe vom Hanf, nach wie vor illegal bleiben werden. Das ist vorauszusehen. Während die synthetischen Substanzen, die teilweise als Medikamente oder großteils als Medikamente eingesetzt werden, diesen Mangel nicht haben. Das heißt, die Anwendung, Anmeldung als Medikament, die ganzen Einreichungen werden weit einfacher sein. Das heißt, es sieht so aus, wie wenn die synthetischen Substanzen das natürliche Cannabis, das vor der Haustüre wachsen könnte, verdrängen wird. Und das ist eigentlich auch die Politik der Großkonzerne, weil die wollen Gewinne und Dividenden haben, das ist ganz klar. Und dazu werden natürlich auch Gesetze benutzt.
Now, I would like to answer this question from the viewpoint of what I was saying about new synthetic cannabinoids, that the new substances that are being developed are going to gradually take over and make the hemp plant that grows outside your door less and less significant. And this is the policy of the large pharmaceutical companies, who of course want to make a profit out of it. And in order for them to make a profit, they're going to need changes in the law.
Übernehmen die Krankenkassen für Dronabinol oder Nabilon die Kosten? Das ist die Frage.
Ich habe jetzt nicht verstanden.
Do the health insurance companies take on the costs, for instance, for Dronabinol?
Das kann ich so nicht beantworten.
One of the beneficial things with cannabis is, of course, the appetite stimulation. Now, I understand in the West, the pharmaceutical companies are taking over the issue of medical cannabis. But there are many areas in the world, especially in Africa, where AIDS is very common, that people do not have access now to modern pharmaceuticals. And one thing that is missing from the agenda of this conference also is to promote the plant itself as a, and its medicinal use in countries where people cannot afford, you know, pharmaceuticals. And I think that should be promoted, especially in Africa, because there's some growing of medical cannabis in a few countries, but it should be expanded for medical use.
It's absolutely right what you said. But the politics of the big concerns are quite different.
Whatever it was, we're over it.
Flaps 30.
Flaps 30.
Ihr hört?
Where's the other
Proton.
Plane?
Das
I don't know yet, but you're too high and right, of course. Make an immediate left turn, heading 055. I want you back on course.
Attention, ladies and gentlemen. Ground control to main comm. This is your pilot, Subcommander Raphael Zulu speaking. We're approaching our final point of destination.
Spearheads comes alive on the eve of 2000. 1145, no job. We be survivors singing praises to God every time we throw down and every time we puff live. You can go my way on the chocolate super highway.
Chocolate the super highway.
Well, late last year, some of my dad happy that the Spearhead crew will never be back through. Yo, hey, know it. When I go, I lie down because we living for the rhythm and the funk is always fat. So we bring fat beats like a gift for Christmas. I make you testify just like an O.J. Simpson witness. I sound so alarming, like killer bees, people are be swarming. So like the price is right, come on down, make a little wish. But excuse me while I light my spliff and make some noise if you think the herb's a gift, y'all. Spearheads comes alive on the eve of 2000. 1145, no job. We be survivors singing praises to Jah every time we throw down and every time we puff live. Well, you can run my way on the chocolate super highway.
Chocolate the super highway.
We check it. I'm descending back into this record. The heavy breathing funky rhyme, I'm paramedic. Funky venom from my sharp-toothed injectors. Well, not to vex you, but yes, to resurrect you. Cause I can't stand the pain outside my window. Why you think so many smoking endo blunts? Sipping gin and juice for confidence. Blowing more loud than Jackie Chan be doing stunts. The Buddha elevates the stress off the chest, but could never elevate the boot off the ghetto necks. Flex like Flash when they tried to pull me under. But like the lightning, I'll be there before the thunder. Rock, rock, y'all. The spearheads comes alive on the eve of 2000. 1145, no job. We be surviving, singing praises to Jah every time we throw down and every time we puff live. Straight from the Milky Way on the chocolate super highway.
Chocolate the super highway.
Yes, I remember the time in Oklahoma. You tried to blame an error, but the whitey was the bomber. You be
jumping to conclusions. I think you spent your whole life watching cable in seclusion. Illusions about what's outside your door. One nigga, two nigga, three nigga, four. Robbing every house and every liquor store. Run for your life, we're marching 1 million more. Plowing the fields like some Nazi dread farmers. Well, you can roll your own in September from our harvest. Big up yourself when life gets the hardest. Spearheads be coming straight from the cartridge. Spearheads comes alive on the eve of 2 triple O. We'll have 45, no job. We be survivors singing praises to Jah. Every time we throw down and every time we puff live. Straight from the Milky Way. Chocolate super highway, y'all. You can roam my way. The chocolate
super highway.
Eduard war ein Haschischhund, eine Schnauze war sein Mund. Und Eduard hatte obendran ein riesengroßes Riechorgan. Hatte Eduard was gerochen, kriegte er dafür einen Knochen. Selbst den kleinsten Krümel Shit kriegte Eduard daher mit. Eduard hielt es für ein Spiel und der Knochen war das Ziel. Das hat Eduard angetörnt und so hat er schnell gelernt. Grad bei Typen, die was müffeln, muss man ganz besonders schnüffeln. Bald schon sah er's ihnen an. Ohne jedes Riechorgan. Eduard. 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 Eduard war ein braver Hund, fragte niemals nach dem Grund, denn er war in all den Jahren immer gut damit gefahren. Hatte Eduard was gerochen, kriegte er dafür einen Knochen. Manchmal hat er zwei gekriegt, das hat Eduard genügt. Eduard. 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 Doch dann in einer Sommernacht ist was in Eduard aufgewacht. Hatte heute nichts gerochen, hatte heute keinen Knochen. Dacht sich Eduard, das Tier. Großer Gott, was mach ich hier? ich tu immer meine Pflicht. Doch gedankt wird's einem nicht. Eduard, Eduard, Eduard. Wollte nicht mehr nur parieren, wollt was anderes probieren. Hatte jenseits von dem Knochen noch was Besseres gerochen. Drum hat beim nächsten größeren Fund Eduard der Haschischhund nicht nur die Nase reingesteckt, sondern heimlich dran geleckt. Eduard, 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 Eduard. Was danach kam, war so schön. Da hat Eduard eingesehen, dass es niemand etwas nützt, wenn ein Zöllner das stibitzt. Machte Schluss mit Drogenkrieg und ging mit dem nächsten Freak, der ihn dann Abraxas taufte und ihm ein lila Halsband kaufte. Er kam auf einen Bauernhof und lebte da als Philosoph. Wohl gelitten, fast ein Star, denn seine große Gabe war, dass er auf Wiese, Straße, Strand überall nen Krümel fand. Und so war immer was zum Naschen in Aschisch Eduards Backentaschen. Eduard, 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 Eduard.
Danke.
Das war's wieder mal mit unserer wöchentlichen Sendung Rauschangriff und Pflasterfahndung, die Radiosendung der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop in Dornbirn. Downzuladen ist diese Sendung unter www.radioproton.at im Sendungsarchiv unter Rauschangriff und Pflasterfahndung. Nächste Woche geht es am Montag wieder weiter, und zwar von 20 bis 21 Uhr.
Und zwar mit den Themen Drogenkonsumräume und rechtliche Situation bezüglich Suchtmittel und Grundrechte. Einen schönen Abend wünschen euch Rainer
und der stille Christian.
Rauschangriff
und Pflasterfahndung.
Das Radioprojekt der Kontakt- und Anlaufstelle Ex und Hop.